Samstag ist Euro-Jackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 120 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Ja, nach diesem Spieltag beschäftigt den VfL und auch uns ja heute im Prinzip drei Dinge. Und zwar, wie geht es den Verletzten vor allem nach dem Spiel als fast wichtigster Punkt? Welche Rolle spielt Dieter Hecking jetzt auch in der zweiten Liga? Und wie sehen die Planungen für die zweite Liga aus vor dem vielleicht letzten Erstliga-Heimspiel vorerst für den VfL Bochum?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo zusammen, da sind wir wieder. Das sind heute Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo Annalena, hallo Günther, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich.
Hallo VfL-Fans, liebe Kollegin, lieber Kollege.
Genau, Günther Pohl von Radio Bochum ist dabei. Ich bin auch von Radio Bochum und mein Name ist Annalena Fethke. Und als erstes würde ich gerne sprechen über eine Sache, die gar nichts mit Fußball zu tun hat oder nur unmittelbar. Wir einfach mal gute Besserung raussenden an die Verletzten, denn das ist ja was das Fußballspiel am Freitag wieder überschattet hat. Schwere Verletzungen, muss man ja sagen. Zum einen der Torwart von Heidenheim hat sich verletzt, Kevin Müller, stellte sich heraus, Gehirnerschütterung. So, obwohl er da natürlich, das waren schlimme Bilder, wie er da bewusstlos lag. Auch da haben wir eine Mail bekommen von Carsten, der die Fairness der Fans lobt, auch der Bochumer Kevin Müller Sprechchöre im Stadion. Also dahingehend auf jeden Fall gute Besserung. Und dann an unseren eigenen, ne, an Philipp Hofmann, sollen wir das nochmal kurz zusammenfassen? Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, also der aktuelle Stand ist, dass er wirklich, er ist ja vom Platz gegangen, deshalb wurde das auch von den Fans gar nicht so wahrgenommen, dass das was Schlimmes ist. Das haben wir ja erst am anderen Morgen erfahren. Also er hat sich die Rippe gebrochen, die hat sich dann wohl in Richtung Lunge bewegt. Und ist der, wenn der VfL mitteilt, dass das schon lebensbedrohlich war, dann zeigt das, dass die Verletzung, die ja harmlos aussah, denn der hält sich die Rippe und geht vom Platz, dass die viel schwerer war noch als bei Müller. Er liegt im Krankenhaus, er ist notoperiert worden.
Heidenheim.
Ja, er ist weiterhin immer noch in Heidenheim im Krankenhaus. Ich hatte heute Morgen noch Kontakt zu ihm. Er hat gesagt, er kommt Dienstag wahrscheinlich raus. Seine Frau ist bei ihm, also er ist da unten auch nicht alleine. Und er hat dadurch, dass da so schnell reagiert wurde im Krankenhaus, auch richtig Glück gehabt. Er wird nicht mehr spielen. Und vielleicht, wenn es alles, der Heilungsverlauf läuft, ist er zumindest als Zuschauer am Samstag im Stadion, aber das wird sich erst nach der Rückkehr entscheiden. Es geht ihm aber gut, er hat Entwarnung gegeben und wenn er auch schon wieder Kontakt sucht und einem schreibt, dann scheint es ihm ja doch besser zu gehen. Und er hat also Entwarnung wirklich gegeben, heute Morgen noch. Und er ist auch nicht alleine, ich habe gefragt, Familie, nein, die Frau ist da und wahrscheinlich wird er dann auch mit seiner Frau morgen zurückfahren, spätestens am Mittwoch.
Ja. Solche Infos bekommt ihr dann auch hier, direkt von Günthers WhatsApp quasi. Vielleicht können wir so jetzt auch übers Spiel kommen. Das war ja relativ früh, das heißt, Philipp Hofmann hat in diesem Spiel dann ja auch gefehlt. Was habt ihr für ein Spiel gesehen? Die Frage stelle ich oft und gerne, fällt mir auf. Also ich muss sagen, meine Beobachtung kann ich ja vielleicht mal zuerst teilen. Mir fehlt so ein bisschen dieses In-Rage-Spielen. Sowas, wo dann einfach mal 10 Minuten am Stück alles klappt, wo Pässe ankommen, wo Druck dahinter ist. Sowas wie zum Beispiel in der ersten Halbzeit in Dortmund. Einfach mal so dass dann sich auch so ein Spaß entwickelt. Und das war jetzt am Freitag nicht zu sehen. Das war, vermisse ich schon länger, ehrlich gesagt.
Gegen Union Berlin nicht zu sehen, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ne? Ja, es war ein Abnutzungskampf auf Abstiegsniveau, das muss man einfach so sagen. Sehr intensiv, die Verletzungen sind unglücklich, aber sie passen dann zu diesem Spiel irgendwo, natürlich nicht in der Dramatik, das wünscht man sich nicht, muss auch nicht sein, aber kam dann dazu. Es fehlte wieder der letzte Kick nach vorne, du hast es eigentlich gut zusammengefasst, so dieser letzte Push, wir müssen hier gewinnen, wir müssen hier gewinnen, wir müssen hier gewinnen. Das habe ich nicht so in dem Ausmaß gesehen. Da fehlte mir auch ein bisschen der Mut, auch taktisch schon in der Aufstellung, wieder mit der Dreierkette, wieder mit Wittek, Paslak, mit einem Zweiersturm. Hofmann konnte dann nicht weitermachen. Da fehlte natürlich auch der Anspielpartner, der Hauptanspielpartner für die langen, hohen Bälle, der da mit Wucht auch vorangeht. Mit Boadu war es dann ein bisschen anderes Spiel. Der kam dann rein. Er hatte auch die besten Chancen für den VfL Bochum. Das muss man ihm positiv zugute halten. Umgekehrt, als Stürmer seiner Qualität muss er dann mindestens einen auch mal machen. Vor allem in der Nachspielzeit.
Ja.
Da gab es mal einen Angriff, der geklappt hat. Schöner Pass von Holtmann. Aber Boadu lupft ihn vorbei.
Und das, also, wenn man jetzt schlecht darüber sprechen wollen würde, wirkt so ein Lupfer in dem Moment einfach wahnsinnig arrogant, oder?
Ja, Arroganz würde
völlig
ich ihm da nicht.
Völlig deplatziert. Man kann den Ball auch querlegen, dann steht der, ich glaube, Boschinski steht dann ganz blank vorm Tor und ich traue ihm durchaus zu, dass er den dann macht, ja, aus 4 Metern. Und das ist das Problem. Der VfL hat von der ersten Minute an nach vorne gespielt. Nur, da sind wir bei dem Thema und da drehen wir uns im Kreis. Die Offensivqualität reicht dann eben nicht aus. Das ist so. Ja, und wenn du solche Chancen hast, 3, 4 Chancen, mehr oder minder gute, du triffst wieder den Pfosten, das ist Pech natürlich, aber dann musst du den machen. Und wenn du den machst, das haben wir doch jetzt in allen Spielen gesehen. Wir waren doch nur im Spiel gegen den VfB Stuttgart chancenlos. Gegen Frankfurt, überragender Frankfurter Torhüter, gegen Augsburg, überragender Torhüter, beim letzten Heimspiel gegen Union Berlin in der Schlussphase, Torhüter. Wir kriegen den Ball einfach nicht über die Linie, wir schießen zu wenig aufs Tor. Das ist nämlich auch so eine Sache. Da wird nochmal quer gespielt und nochmal so ein abgefälschter Ball, wie Herrn Hollerbach ihn in Bochum gemacht hat, wo der zweimal abgefälscht ist und drin ist, passiert bei uns nicht, weil wir zu wenig aufs Tor schießen. Und das ist die Qualitätsfrage. Und dann ist die Frage danach, wer hat diesen Kader für Bundesliga-tauglich erklärt und wer hat ihn zusammengestellt? Aber dafür sollten wir reden, wenn die endgültige Entscheidung gefallen ist. Fakt ist, der VfL macht keine Tore. Und deshalb gewinnt man so ein Spiel nicht in Heidenheim. Hätten wir noch einen Knipser und einen, der es macht, dann gewinnst du in Heidenheim. Das dreckige Spiel wird, war klar, hatte Hecking schon im Vorfeld gesagt, das wird ein Zweikampf, das wird hauen, stechen, das wird kein schöner Fußball.
Kackspiel, hat er gesagt.
Kackspiel, das ist genau so gekommen, alles vorausgesehen. Und er sagt, da eben eine Szene, bis das Spiel entscheiden. Und du hast ja dann noch Glück, weil viel hatten die ja auch nicht, aber den Horn hält, der hält dann auch mal einen Weltklasse-Ball, muss man ja auch fairerweise sagen. Und dann waren die Lichter aus, jetzt brennen sie noch so auf Sparflamme und fast werden, und gucken wir doch mal am nächsten Wochenende, wenn der VfL Mainz schlägt und die anderen verlieren. Ich glaube, dann liegen die Nerven brach bei anderen Vereinen, denn der VfL hat eigentlich schon alles verloren und kann jetzt nur alles gewinnen.
Ja. Das klingt optimistisch.
Ja, aber um da nochmal einzuhaken, schießen nicht aufs Tor und so, aber wie gesagt, mir fehlte auch das Nachrücken auch aus dem Mittelfeld, auch von hinten heraus, wenn der Ball nach vorne, da war Massouras und Boadu waren da weitgehend auch dann auf sich alleine gestellt, also es fehlte der letzte Wille, aufs Tor zu gehen in diesem Spiel, wo nur ein Sieg zählte und kein 0-0.
Ja, absolut. Ja, wir haben einige Mails bekommen, die arbeiten wir einfach mal ab. Wir machen eine Riesen-Fanfrage quasi.
Fanfrage der Woche.
Und da müssen wir noch kurz was voranschieben, denn an einem Freitagabend, wo wir irgendwie dachten, das wird als Bochum-Fan nicht gut ausgehen, ist ja dann doch noch eine gute Sache passiert. Ich würde sagen, 98% aller Fans würden sagen, das ist eine gute Sache, dass Dieter Hecking seinen Vertrag verlängert hat. Dass er auch in der zweiten Liga bleibt. Quatsch. es ist ja, er hat ja im Vorfeld immer gesagt, ist kein Szenario, mit dem ich mich beschäftige, mit dem Abstieg, weil dann ist das auch im Kopf drin, dann geben wir der Sache auch Raum. Jetzt tut er das offenbar, ne?
Ja, es war ja kurios. Nach dem Spiel leuchtete kurz vor der PK oben auf dem Bildschirm auf ein Interview mit Dufner. Der sagte, man hätte ihm ein neues Angebot in der Woche vorgelegt und er wäre zuversichtlich. Und da ja Herr Hecking sich in den letzten Wochen über die fehlende Qualität der Fragen der Journalisten ein bisschen amüsiert hat und da auch deutlich geworden ist, hatte, glaube ich, das Wort blöde Fragen auch benutzt, habe ich gedacht, stelle ich doch bei der PK, was ich eigentlich nicht mache, mal eine Frage und habe ihn nach seiner Zukunft gefragt. Und plötzlich plaudert er aus, dass er den Vertrag auch in der zweiten Liga erfüllen wird. Und ich habe dann, weil ich dachte, das wäre ein Joke gewesen, habe ich nochmal nachgefragt und sagte, ja, wie in der Ehe, ich habe das Ja-Wort gegeben. Und das sorgte natürlich dann bei meinen Kollegen, auch Ralf Ritter, für emsiges Treiben, weil alle Texte umgeschrieben werden mussten. Es war ja schon Richtung Mitternacht. Also Dieter Hecking bleibt.
Umgeschrieben nicht, aber neu geschrieben.
Ja, aber dazu kann man sagen, zu Dieter Hecking, wir sind in der neuen Saison mit Dieter Hecking, mit Ilja Kenzig und mit Dufner absolut gut besetzt, man kann nicht vorhersehen, ob wir wieder aufsteigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit diesem Trio wieder auf eine Erfolgsspur kommen, die ist ungleich größer, als die vorher war mit Lettau und mit Patrick Fabian. Und das muss man so deutlich sagen. Aber dieses Desaster sollten wir erst besprechen, wenn der VfL tatsächlich auch rechnerisch abgestiegen ist.
Ja, trotzdem hat Martin aber die Frage gestellt. Was sollte Dieter Hecking in der neuen Saison beim VfL verändern? Welche Stellschrauben haben dabei oberste Priorität?
Auch ja. Einfach.
Ja, er muss natürlich dafür sorgen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die zusammenpasst, anders als in dieser Saison. Kernstellstrauben werden sein, VfL Bochum benötigt mehr Tempo, er benötigt mehr Torgefahr, also mindestens einen Stürmer, der für eine gewisse Garantie steht, in der zweiten Liga zu knipsen, neben Philipp Hofmann, bei dem ich fest davon ausgehe, dass er da weitermacht und in der zweiten Liga auch immer gezeigt hat, dass er da viel Qualität auf den Platz bringen kann. Da hat er regelmäßig zuletzt für Karlsruhe zweistellig geknipst.
Ist er dann auch der Kandidat für Kapitän, ne? Jo, nicht mehr nur Stellvertreter.
Ja, er ist ja schon quasi Kapitän, weil genau. Anthony Lucia jetzt aber, in diesem Kalenderjahr genau, sportlich
im Prinzip
auf dem Platz
ist Lucia
keine
noch
Rolle
Erster.
Mehr. Ja, Lucia ist noch ja. Erster. Philipp Hofmann wird dann wahrscheinlich auch die Kapitänsbinde.
Ja,
komplett
ist einfach ein Standing,
übernehmen.
Was er auch hat.
Ja, ja, er hat ein Standing in der Mannschaft. Er gibt ja auch immer alles. Bei aller Kritik von Fans, die man dann aber vor allem in den sozialen Medien liest und nicht im Stadion wahrnimmt, hat er auch meines Erachtens trotz allem Standing bei den Fans, weil er einfach ein Typ ist, der vorangeht, der immer alles reinschmeißt. Ja, in der Bundesliga hat er nicht gut genug performt in dieser Saison. Ne, ein Stürmer muss halt auch Tore schießen, das ist ihm nur dreimal gelungen. Aber wie gesagt, in der zweiten Liga ein wichtiger Spieler für den VfL Bochum. Aber zurück zu den Stellschrauben, Tempo, dann eine weitere Priorität muss haben, dass der Kader weiter verjüngt wird, dass Talente zum Zug kommen dann auch. Ich denke da vor allem an Mats Pannewich, Kaspar Koschierski, sollte man jetzt nicht zu viel erwarten auf einmal, aber ist ein Spieler, der in der Zukunft dem VfL viel Freude bereiten kann. Da hat man schon mal zwei Riesentalente. Pannewich ist schon ein bisschen mehr als ein Talent, würde ich sagen.
Ja, aber ich würde noch einen dazu nehmen, der ja auch einen Vertrag gekriegt hat und den ich jetzt letzten Mittwoch beim Pokal-Halbfinale in Münster gesehen habe, Lenz. Ja. Aber wie der Junge sich entwickelt hat, ich habe ja nur jetzt ungefähr 20 Spiele der U19 gesehen, der ist mir erst gar nicht aufgefallen.
Ja.
Und jetzt guckt man sich den natürlich klar, genauer
für,
an.
Für einen wie Lenz und auch für Koschierski kommt und die zweite Liga dann sogar entgegen. Da können sie eher dann sich in den Kader zunächst mal und in die Startelf dann vielleicht spielen. Bei Lenz warten wir mal ab. Bin ich noch nicht so überzeugt, dass er direkt den Sprung schafft.
Nein.
Schauen wir mal. Wie gesagt, da sollte man jetzt nicht zu hohe Erwartungen schüren. Es werden auch noch sicherlich die ein oder anderen jungen Spieler von außen kommen. Ja. Da gehe ich schwer von aus.
Ja, aber du darfst ja Kasper auch noch nicht sehen. Der ist ja noch ein Jahr Jugendspieler.
Wie gesagt,
nicht der zu ist hoch also noch A-Jugendlicher. Also da auch ein bisschen Schutz. Und ich meine, der spielt, kommt jetzt von der Jugend und spielt in der zweiten Liga alle Leute an die Wand. Also Bedenken. Aber der hat Gott sei Dank klare, sehr sympathische, vernünftige Eltern. Und die gehen mit der Situation weit besser um als manche Eltern von talentierten Jugendspielern. Namen möchte ich da gar nicht nennen.
Ja, auf jeden Fall. Dieter Hecking und dieses Signal hat er jetzt, er hat ja mehrere Signale gegeben. Erstens, er fühlt sich wohl in Bochum, das war vorher schon klar. Er hat Spaß bei der Arbeit, so hat er es ja selber gesagt. Er fühlt sich sehr wertgeschätzt. Auch das Angebot, das er dann angenommen hat, war dann auch finanziell verbessert im Vergleich zum ersten Angebot, muss man auch sagen. Und er hat jetzt aber auch so ein bisschen das Signal, du hast es angedeutet, gesendet, ja, es wird wohl nichts mehr mit dem Klassenerhalt, denn das war ja die Idee, auch Ende März zu sagen, erstmal nur für die Bundesliga, weil davon bin ich überzeugt.
Und er hat ja auch immer gesagt, das gibt dem VfL ja auch die Chance, die Situation neu zu bewerten, falls es mit ihm gar genau nicht mehr klappt. Oder das
aber der VfL da federführend, Ilja kennt sich, der hat ja seit Monaten nie einen Zweifel daran gelassen, genau, dass man ja unbedingt mit Dieter Hecking weitermachen will. Und das ist auch ein gutes Signal. Auch Dirk Dufner, der Sportgeschäftsführer, der neue, war gestern bei Sky 90 in der Talkrunde, hat auch nochmal gesagt, er hält nichts davon, immer die Trainer zu opfern sozusagen, sondern da muss man auch mal ein Zeichen der Kontinuität setzen. Und Dieter Hecking hat die Mannschaft im Griff, in Anführungsstrichen. Ja, der Wille ist immer da, der Wille ist erkennbar, ne? Da schießt keiner quer. Und wenn, dann geht Hecking hin und knüpft ihn sich vor. Also er spricht die Sprache der Spieler, ja, er ist authentisch.
Ich würde da gerne noch mal was zu Hecking sagen, ja, warum ich auch, wenn der VfL die letzten beiden Spiele verliert, nie Zweifel an Hecking an. Erstmal ist er ein erfahrener Trainer, dem macht keiner was vor, der hat alle Situationen, die es im Fußball gab, schon mal erlebt. Er greift auf Erfahrungswerte zurück, nachdem die letzten beiden Trainer in der Bundesliga nicht zu Hause waren. Sowohl Peter Zeidler, auch sein Vorgänger Letsch. Ja, als Trainer mögen die alle top sein, aber das passte einfach nicht. Die wollten den VfL revolutionieren mit anderen Spielweisen, die nicht gefruchtet haben. Jetzt haben wir einen Trainer, der nüchtern ist, der sachlich ist, der auch mal Klartext spricht, der auch mal den Mut hat, auch mal uns zu kritisieren. Bei dem weiß man, woran, wie heißt es bei Grönemeyer, ist eine ehrliche Haut, ja? Und das wird dem VfL gut tun. Dazu
und auch
kommt,
noch nicht vergraut.
Dazu kommt, dass er als Sportdirektor in Nürnberg ja auch schon mal auf der anderen Seite des Tisches gearbeitet hat und da sicherlich gemeinsam mit Dufner noch mehr Expertise einbringen kann. Und wenn ich dann im Internet vereinzelt lese, dass er falsch ausgewechselt hat, dann muss ich schmunzeln. Ich glaube, dass der genau weiß, was er macht, wen er aufstellt. Und wenn wir jetzt trotzdem absteigen, was ja 90% Wahrscheinlichkeit hat, dann ist er genau der Richtige, um den Finger in die Wunde zu legen und sagen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Zum Beispiel, ja, wir gehen in die Saison und haben nicht einen einzigen, der einen vernünftigen Freistoß schießen kann. Wir gehen in die Saison, wo wenn eine Flanke ankommt, die Leute sich verwundert die Augen reiben, wo denen plötzlich eine gute Flanke herkommt. Das sind so alle Sachen, an denen gearbeitet wird. Und die haben ja nicht gestern oder vorgestern damit angefangen. Die arbeiten ja schon seit Wochen dran. Und die haben ja auch das Signal schon von Hecking, dass das klappen könnte, schon vorher bekommen. Und deshalb glaube ich, dass die viel weiter in ihren Planungen sind für die erste und für die zweite Liga, als das nach außen transportiert wird. Zumal da ja auch, was die Kommunikation nach außen geht, bestimmt eine Lücke geschlossen wurde durch Entlassung.
Aber du hast es kurz angesprochen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Er hat halt selber auch ein großes Netzwerk. Dieter Hecking hat einen guten Ruf in der gesamten Branche. Und das hilft natürlich ungemein, jetzt auch die Spieler zu finden und für den VfL Bochum zu begeistern, die da weiterhelfen können. Und Bedingungen, das hat er auch immer betont, für seine Vertragsverlängerung in der zweiten Liga, beziehungsweise betont hat er, dass er Bedingungen gestellt hat. Und da ging es vor allem um eine Perspektive, da einen guten Kader aufstellen zu können, der zumindest oben mitspielen kann und eben nicht von Anfang an nur gegen den Abstieg grätscht.
Um noch mal ganz kurz bei Martin zu bleiben, er hat noch eine Mail geschrieben, könnt ihr auch übrigens tun, auch meinetwegen mehrere oder alles in eine fassen. Er fragt im Prinzip, wie lange ist denn dann Zeidler noch auf der Payroll im Falle eines Abstiegs?
Der Vertrag gilt auch für die zweite Liga. Solange er keinen neuen Verein gefunden hat, muss der VfL Bochum ihn weiter bezahlen.
So, haben wir das auch. Dann kommen wir weiter zu Sebastian. Er hat nach der letzten Folge uns eine Mail geschrieben und ist ein bisschen gestolpert über eine Aussage von uns, weil wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wer denn bleibt zweite Liga, wer eher nicht, wer auf jeden Fall weg ist. Und da hat der Kollege Stefan Döring hat gesagt, Bero und Sissoko seien dann weg, wahrscheinlich, seiner Ansicht nach, weil sie zu gut seien für die zweite Bundesliga. Da fragt sich Sebastian, erstens, ist das so? Zweitens, welchen Anspruch sollte der Verein VfL Bochum für die nächste Saison denn formulieren? Weil er sagt nämlich, naja, es sind ja viele gute Spieler in der zweiten Liga und da ist das, sollte der Anspruch vom VfL ja irgendwie schon auch sein, wir wollen in der ersten Liga weiter mitspielen und deshalb auch solche guten Spieler wie Bero und Sissoko halten. Was denkt ihr dazu?
Ja, erstmal wird der VfL Bochum einen Lizenzspieler-Etat für die zweite Liga aufstellen, der so anzusiedeln ist, so Top 3.
Da steht schon fest. 25 Millionen Euro.
Nee, die 25 so Millionen wird der VfL nicht erreichen. Also der Etat liegt
bis 25.
Der Etat wird liegen zwischen 17 und 21 Millionen, je nachdem, wer verkauft wird. Und da ist eben das Problem, wenn ich sage, Bero und Sissoko sind weg, die haben gültige Zweitliga-Verträge, genau wie Tim Oermann einen Zweitliga-Vertrag hat. Und wenn die gerne weg möchten, wird der VfL ihnen keinen Stein in den Weg legen, aber er wird finanzielle Forderungen haben. Und da De Witt ja vielleicht auch noch gehen möchte oder geht, auch da gibt es Ablösesummen. Und die bestimmt nicht der Verein. Ich habe das zum Beispiel als skandalös empfunden, dass Bayer Leverkusen sagt, ja, wir sind uns mit Tim Oermann einig und der gehört jetzt uns und wir verleihen den nächstes Jahr da an einen anderen Verein. Da hat der Dufner im kleinen Kreis einfach mal gesagt, ja, vielleicht sollten Sie mit uns mal über die Summe reden. Also da wird sicherlich Geld reinkommen und deshalb eben diese Diskrepanz zwischen den 17 Millionen und den 21 Millionen. Und dann hat der VfL neben Schalke und, ich sag mal, wurde noch ein Verein genannt, in der zweiten Liga den dritthöchsten Etat. Und wenn das Geld sinnvoll angelegt wird, dann kann man da auch schon eine Menge mitmachen.
Einmal ganz kurz zurück zu der Situation mit Leverkusen zum Beispiel. Ist das vielleicht auch so eine Art Arroganz, wenn man so will, von so größeren Vereinen, reicheren Vereinen zu denken, ja, was will der VfL schon, wir kaufen ja, den schon ab.
Das hat ja schon Tradition. Mir reichen ja die 10 Finger nicht, um Spieler, die von Bochum nach Leverkusen sind, Patzke, Bastürk, Freier, das ist endlos die Liste, die zieht sich über 30, 40 Jahre her, dass Leverkusen immer die besten Spieler beim VfL Bochum abgeholt hat. Ich finde den Zeitpunkt vor dem letzten Spiel gegen Union Berlin finde ich nicht gut. Ich finde gut, dass Oermann in die Trainerkabine marschiert ist und den Trainer vorgewarnt hat, dass das in die Zeitung kommt, dass das öffentlich wird. Aber bekannt zu geben, erstmal, er spielt in Leverkusen, aber er wird gleich ausgeliehen und sie nennen auch schon mal gleich eine Summe, um schon mal eine Duftmarke zu setzen. Ist der Fußball ist da schon wieder ein Stück kaputt, weil sowas macht man nicht.
Da wird noch verhandelt, nichtsdestotrotz wird Tim Oermann den Verein verlassen, das ist
ja, aber,
sicher und ich denke, dass da so 4-5 Millionen Euro fließen müssen, so sind so meine Informationen, dass das so angepeilt wird
und dann,
beim VfL Bochum. Und
dann kann man auch den Etat dementsprechend.
Wollte gerade sagen, also nach meinen Informationen wird er höher als 21 Millionen Euro.
Aber unter Dufner wird jedenfalls kein Spieler verschenkt, da kann man von ausgehen.
Natürlich hängt es dann auch an Transfererlösen ab, aber die sind absehbar. Wie gesagt, bei Tim Oermann, Danny De Witt hat Ausstiegsklauseln in seinem Vertrag, 2 Millionen plus werden da fällig, wenn er die zieht und einen neuen Club findet, davon gehe ich fest aus.
Weil er sich auch nicht so richtig wohl fühlt.
Auch Matusch, er kam nicht zurecht in Bochum.
Ja.
Er kann sich ja nicht richtig wohlfühlen.
Ja.
Jetzt nicht im Training oder in der Kabine oder so, sondern einfach, weil er nicht gespielt hat und letztlich seine Leistung nicht gebracht hat. Haben wir schon öfter darüber gesprochen. Matusch Bero spielt für mich keine schlechte Saison, trotz des Abstiegs, trotz der Ergebnisse. Ist für mich ein sehr guter Spieler, der Erstliganiveau hat. Entsprechend auch in der ersten Liga oder einer vergleichbaren Liga spielen will, entsprechend auch bezahlt werden will. Insofern wird das auch eine Verhandlungsgeschichte. Kann sich ein bisschen ziehen, kann sein, dass etliche Spieler beim Trainingsauftakt noch dabei sein werden, die dann in der zweiten Liga aber nicht mehr für den VfL Bochum spielen. Genau wie bei Sissoko. Da hat Dirk Dufner auch nochmal gesagt, natürlich wollen wir den gerne halten, aber der VfL Bochum muss auch sehen, dass er Transfererlöse erzielt. Die Soko, das ist frei verhandelbar, könnte auch eine mehrstellige Millionensumme bringen. Und das ist natürlich Geld, das der VfL Bochum...
Ja, Bero ist auch frei verhandelbar. Oermann ist frei verhandelbar.
Ja.
Einer, der ja immer zwischendurch weg wollte, der jetzt zuletzt keine Rolle mehr spielt, ist Mazowicz, auch frei verhandelbar.
Ja.
Ja, also
natürlich erst so mal einen Verein finden nach der
den
Saison.
Spieler und den Verein mal so eben im Vorbeigehen aus der Portokasse auszuverkaufen, das wird nicht stattfinden. Da kann
also
man
es könnte in Summe durchaus sein, dass der da einen Rekordsommer einspielt, der VfL Bochum.
Ja,
ja, in den letzten Jahren floss nicht viel. Bela Kotschap, wenn man den nicht verkauft hätte, dann sogar ganz, ganz wenig. Das war der einzige Ausreißer nach oben. Ist auch eine Chance für den VfL Bochum, sich da mit dem Geld dann neu aufzustellen.
Natürlich wäre uns allen aber irgendwie ja doch lieber, also mittlerweile dieses Wort Wunder anzustrengen, ne? Haben wir jetzt schon so oft gemacht, aber mittlerweile sind wir wirklich bei Wunder. Und deswegen möchte ich erstmal eine Frage mit euch klären.
Tippspiel.
Ist das am Samstag das vorerst letzte Erstligaspiel vom VfL Bochum? Fangen wir mal so an.
Nein.
Nein.
Nein, weil noch ein Auswärtsspiel folgt. Aber
letzte Erstliga-Heimspiel,
letzte Erstliga-Heimspiel,
sorry.
Erstliga-Heimspiel,
okay. Mein Gott.
Wird es zumindest für ein Jahr sein.
Okay. Günther, nein.
Nein.
Nein, du bleibst bei nein.
Wir haben ja noch ein Relegationsspiel.
Ach so. Ach so, ach so. Lass uns vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen mit diesen ganzen Fällen. Wenn, was, wie? Also in welchem Fall geht's noch gut?
Wenn der VfL Bochum beide Spiele gewinnen würde, glaube ich, dass es noch ein Wunder geben könnte. Aber das wäre ja allein schon ein Wunder.
Das? Und was muss dafür noch passieren bei der Konkurrenz?
Das ist der große Knackpunkt. Der VfL hat nochmal die letzten 7 Spiele nicht gewonnen. 5 Niederlagen, 2 Remis. Also das ist schon mal die größte Baustelle, die behoben werden müsste, dass sie überhaupt die beiden Spiele gewinnen. Zusätzlich müsste eintreten, dass weder Heidenheim noch Kiel noch ein Spiel gewinnt. Wahrscheinlich zumindest, also bei Heidenheim definitiv und bei Kiel wahrscheinlich aufgrund des Torverhältnisses.
Mhm.
Das sind dann 6 Spiele, wo schon mal die Tendenz eintreten muss, die zum VfL Bochum passt. Und das ist dann fast wie ein Sechser im Lotto. Auch wenn die Gegner von Kiel schwer sind, auch wenn Heidenheim in Berlin noch lange nicht gewonnen hat, Berlin wird sich da nicht von dem Feuerzeugwurf beeinflussen lassen, das glaube ich nicht. Die spielen ihr eigenes Ding.
Ja.
Dann haben sie allerdings noch ein Heimspiel gegen Bremen. Also es muss sehr, sehr viel zusammenkommen. Und da sind wir ja auch bei dem Hacking-Signal. Es war ja auch vorbereitet von der Medienabteilung, vom ganzen Verein, dass nach dem Spiel in Heidenheim das bekannt gegeben wird, damit die Planungen auch vorwärts gehen.
Okay.
Ganz wichtig.
Ganz kurz, bevor wir in Zahlen tippen. Habt ihr wieder gut getippt und zwar 18 und 17 Punkte, also 18 ist Top-Score quasi von Astra 2012 erreicht und 17 Punkte haben gleich 3 von euch gemacht, VfLer 68, Manfred und den Tippnamen kennen wir schon, Stikinho. Glückwunsch.
Stikinho ist immer weit vorne.
Ja, genau. Und hat auch schon mal einen Schal gewonnen. Das heißt, du kennst ja das Prozedere zumindest. Schreib uns einfach eine Mail an insidevfl@funkemedien.de. Es gilt auch für den Rest und wir verschicken die Fanschals dann bei nächster Gelegenheit, ganz sicher. Setzt der VfL denn jetzt nochmal das Zeichen, wir wollen bleiben zu Hause, ein Erstliga-Heimspiel noch gewinnen?
Ja, wie gesagt, am Willen hat es nicht gelegen zuletzt.
Zeichen.
Ja, also die werden schon noch mal Gas geben. Immer ich glaube gesetzt. Nicht, dass sie mit dem Kopf ganz woanders sind, sondern sind sie auch den Fans schuldig an der Stelle noch mal. Wir haben sie schon gelobt für Verhalten nach den Verletzungen der Gegenspieler.
Ja.
Aber sie standen und stehen ja auch wie eine Eins hinter der Mannschaft, trotz dieser desaströsen Saison, das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Da gab es keine großen Pöbeleien, nichts, sondern immer Unterstützung. Abschlusstraining haben wir gar nicht drüber gesprochen. Über 5000 Fans, die nochmal alles mitgegeben haben, damit die Mannschaft gepusht haben vor dem Heidenheim-Spiel. Also Riesenkompliment an die Fans des VfL Bochum. Auf die kann sich der Club wirklich verlassen.
Mhm.
Und da steht die Mannschaft auch in der Pflicht, denen nochmal ein Erfolgserlebnis zu geben.
Dann präzisiere ich meine Frage.
Und,
drücken Sie das, diesen
versuchen.
Willen auch aus in Toren und einem Sieg?
Ja, das ist das Dilemma, über das unterhalten wir uns seit Wochen. ja, seit Wochen, denn wenn eine Mannschaft 6, 7, 8 Mal mit einem Torunterschied verliert, dann kann sie ja nicht so weit weg sein von dem, was möglich ist. Und irgendwann muss ja mal der Knoten platzen, die zum Fans nochmal. Es sind ja auch viele E-Mails gekommen im Internet aus Heidenheim, die sich bedankt haben für das Verhalten der VfL-Fans. Ich habe nach dem Spiel im Hotel abends noch mit vielen geredet und der VfL kann sich also auf eine Breite, und da ziehe ich von Ultras bis zu Oma und Opa mit ein, Unterstützung sicher sein. In anderen Stadien, wir wurden Tabellenletzte um das Stadion gejagt, gar nicht weit von Bochum, das hat es auch schon gegeben und angegriffen. In Bochum läuft das alles sehr, sehr sportlich und sachlich ab. Wahrscheinlich, weil man so viel Erfahrung hat, denn es droht der 7. Abstieg. Aber ich habe gesagt, ich bin auch schon 7-mal mit dem VfL aufgestiegen. Ne? Also die Fans sind einfach großartig und ich bin auch davon überzeugt, dass auch bei einem Abstieg sich an dem Verhalten der Fans und vor allen Dingen dann auch in der neuen Saison in der zahlenmäßigen Besuch nichts ändern wird. Ich glaube auch, dass der VfL in der 2. Liga die Heimspiele immer den Heimblock ausverkauft hat, weil die Zuneigung ist so groß, die Mitgliederzahl ist mittlerweile so groß, der VfL lebt und das vor allen Dingen, und da haben wir ein Kompliment an durch die Fans.
Absolut, aber ihr habt jetzt, also ich will das nicht kleinreden, wir haben viel um den heißen Brei rumgeredet jetzt.
Ergebnis muss her.
Ich will Tipps von euch.
Ja, für Mainz geht's noch um Europa und Mainz ist schon gut. 1-1.
Okay.
Mainz hat gestern 2 wichtige Spieler verloren, 2 wichtige Punkte eingebüßt, die sie gebraucht hätten, um nochmal richtig anzugreifen. Der VfL hat keine Nervenbelastung mehr, weil selbst Peter Neururer hat ihnen bescheinigt, dass sie jetzt abgestiegen sind, gestern im Fernsehen live beim Doppelpass. Und deshalb sage ich, der VfL gewinnt das Spiel 3-1, schießt 3 Tore und sorgt bei Heidenheim und Kiel nochmal für Angstschweiß auf der Stirn. Ob es dann reicht, weiß kein Mensch.
Weil Peter Neururer gesagt hat, dass sie abgestiegen sind. Deshalb.
Peter Neururer, der ist 70, der ist erfahren, der hat alles erlebt. Und Peter ist Gesetz, was Peter Neururer sagt. Und wir brechen gerne Gesetze, haben wir im letzten Jahr auch gemacht.
Okay. Gut, mein Tipp fehlt, um das ganz kurz noch abzuschließen. Ich sag, Überraschung, 2-1. So.
Das ist mein Standardtipp.
Mein Standardtipp, genau. Dann, ja Leute, Kopf hoch. Alles nochmal geben am Samstag, ne? Und dann bis nächste Woche. Wir besprechen, was auch immer dann passiert ist an diesem Fußballwochenende in einer Woche hier.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.